Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian W. Röhl und während alles über Amerika spricht, reisen wir heute mal dorthin, wo 60% der Weltbevölkerung zu Hause sind, wo ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung stattfindet, aber nur 13% des MSCI All Country World investiert sind. Also nach Asien. Wir schauen auf Japan, auf China, auf Indien und die Tigerstaaten mit einem Gast, der sein gesamtes Berufsleben an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien verbracht hat und uns diesen für viele, ziemlich fernen Osten nahebringen wird. Wirtschaftlich, geopolitisch und kulturell. Herzlich willkommen, Karl Pilny.
Hallo.
Karl, du bist Rechtsanwalt, Unternehmensberater, Dozent und Autor zahlreicher Bücher. Ja, wir beide kennen uns seit ziemlich genau 20 Jahren, nämlich seit du 2004 im Campus Verlag ein Buch mit dem ziemlich ambitionierten Titel »Das asiatische Jahrhundert – China und Japan auf dem Weg zur Weltmacht« herausgebracht hast. Ja, nur ist das Jahrhundert zu rund einem Viertel vorbei und da können wir ja mal eine Zwischenbilanz wagen, die ich natürlich als Börsianer durch die Börsenbrille mache und die ziemlich mau ausfällt. Ja, wir hatten ja immer so 19. Jahrhundert, das britische Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, das amerikanische Jahrhundert. Ja, und jetzt haben wir also das 21. Jahrhundert. Bislang MSCI USA in US-Dollar versechsfacht. MSCI All Country Asia, also der Asien-Index, nicht einmal verdreifacht. Da frage ich mich natürlich, wo ist es denn, dein asiatisches Jahrhundert? Musst du die Prognose revidieren oder übersieht die Börse was?
Nein, also um das mal klarzustellen, das asiatische Jahrhundert ist weiter in Arbeit, es ist in Full Swing sozusagen und es kommt wie so oft auf den Standpunkt des Betrachters an. Gleich mal vorausgeschickt und das ist dir ja auch nicht unvertraut, sehr oft ist die Börse abgekoppelt von der Realwirtschaft. Das ist genau der Grund, warum wir gerade noch als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt gelten, obwohl, wenn man sich ein bisschen umschaut, ist davon in der realen Wirtschaft wenig zu spüren. Aber auch in der Börsenentwicklung hat sich sehr, sehr viel getan, was die Kapitalisierung betrifft, die Repräsentierung in den ganzen Indizes und so weiter. Ich gebe allerdings zu, das asiatische Jahrhundert ist ein komplexes Konzept. Das ist auch der Grund, warum ich dieses besagte Buch, auf das ich gleich nochmal eingehe, zu einer Trilogie ausgeweitet habe. Und zwar deswegen, weil Asien eine enorme Landmasse darstellt. Auf der Eurasischen Landplatte ist es eben der größte Teil. Wir in Europa sind eigentlich nur an der Peripherie. Wir sind in der
sozusagen linken, der Wurmfortsatz.
So ist es, in der linken unteren Ecke. Und wenn man sich mal die Karte anguckt, was ragt einem da entgegen? Der indische Subkontinent, rechts ist China und so weiter. Und das sind ja veritable Kontinente mit vielen verschiedenen Zeitzonen und so weiter. Also da sollten die Westeuropäer doch mal ein bisschen Demut zeigen. Ein Blick auf die Karte lässt sie dann sehr schnell ihre wahre Position in der Weltwirtschaft und Weltgeschichte einnehmen. Insofern, das ist schon die Einleitung in mein Thema, ist es eine historische Anomalie, dass eben seit der industriellen Revolution gerade mal 5% oder 6% der Weltbevölkerung, nämlich die Europäer, sich angeschickt haben, die global Regeln zu bestimmen, was Wirtschaft, Politik und so weiter betrifft, weil sowohl von der Einwohnerzahl als auch der Wirtschaftskraft war Asien jahrtausende lang vorne, bis hin zum 18. Jahrhundert, als fast die Hälfte des weltweiten GDP alleine von China und Indien erwirtschaftet wurden und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, und das ist ein wichtiger Punkt eigentlich schon, aus asiatischer Sicht, insbesondere aus der Sicht Chinas und Indiens, die beide 5000 Jahre Geschichte haben, ist es eine historische Anomalie, quasi wie wenn der Schwanz mit dem ganzen Hund wedelt. Und diese Anomalie gilt es eben zu korrigieren. That's where they are coming from.
Das erklärt dann auch diesen Ehrgeiz, genau, dieses Aufstiegs, ganz ganz unterschiedlich interpretiert in China und in Indien.
Ganz
genau. Aber trotzdem nochmal zurück. Du hast gesagt, also die Börse spiegelt nicht immer die Realität wider. Ja, absolut. Aber wie ist denn die Realität? Was hat sich so in den letzten 20, 25 Jahren denn dann schon realwirtschaftlich getan, was dich deiner These näher bringt, zu sagen, das asiatische Jahrhundert ist im Werden begriffen?
Erste Prognose, es wird immer stärker zu einer asiatischen Integration kommen. Das bedeutet, das, was wir in Europa ohne große Resultate versucht haben zu erreichen, eine Art Common Market, wird in Asien immer stärker intensiviert. Das ist der interregionale Handel. Du hast immer häufiger die Situation, dass die asiatischen Länder füreinander die wichtigsten Handelspartner sind. Und wir haben eine geradezu ein arbeitsteiliges Zusammenwachsen der ganzen Region. Und das ist eben das Schöne und Interessante an der Region Asien, dass von diesen, sagen wir mal, 12, 14, 15 Ländern, die alle auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen sind, die aber arbeitsteilig zusammenwirken. Das heißt, es war schon vor 10 Jahren so, dass jeder zweite US-Dollar im sogenannten Export im innerasiatischen Export stattgefunden hat, weil du hast ja alles, was du benötigst, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Du hast die ganzen Rohstoffe, du hast in einem 2-Stunden-Radius, nimm irgendeine asiatische Stadt, hau einen Zirkel rein, mach einen 2 Stunden Flugradius drumherum. Du hast von jedem beliebigen Punkt in Asien Zugriff auf 300, 400, 500 Millionen Menschen der sogenannten Mittelschicht, die immer mehr frei verfügbares Einkommen haben, die ein hohes Qualitätsbewusstsein haben, Qualitätsansprüche haben und. Das bedeutet im Klartext, diese alte Story von den Europäern, China und Asien, das ist unsere Werkbank, wir sind die Märkte, die wichtig sind, die erodiert. Ich möchte mal ein Bild wählen, das ist wie so eine tektonische Plattenverschiebung. Für mich ist das wie ein historisches Pendel, das ist eben zu stark nach links ausgeschlagen, der schwanzwedelnde Hund eben. Und jetzt schlägt das Pendel dahin zurück. Das heißt, das globale Epizentrum, wirtschaftlich, politisch, kulturell und so weiter, geht dahin zurück, wo es ohnehin bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts war.
Aber Einspruch jetzt. Jetzt müssen wir doch sehen, wir haben die letzten 25 Jahre doch immer wieder darüber diskutiert, schwindet die Macht Amerikas. Und jetzt gucken wir nicht nur auf die Börsen, sondern jetzt gucken wir auf die Realwirtschaft. Wir gucken auch nicht nur auf Tech-Konzerne, sondern wir schauen auf Riesen wie Procter & Gamble, Coca-Cola, McDonald's, die nach wie vor unser Leben bestimmen. Und ja, wenn wir dann auf die Bewertungen schauen, dann sehen wir diesen American Exceptionalism. Da sehen wir doch schon noch, dass Amerika sehr stark ist. Heißt das asiatische Jahrhundert dann eher, dass wir jetzt diese forcierten Bemühungen von Asien sehen, sich als eigenen Wirtschaftsraum zu etablieren, das Gegengewicht zu bilden zu Amerika, auch wenn es heterogen ist, was aber dann eben in dieser multipolaren Weltordnung sich widerspiegelt?
Ja, jein. Also zunächst mal ist es richtig, dass die USA jetzt doch wieder so eine Art Wachstumsschub oder sozusagen eine Art Eigenblutbehandlung anscheinend durchlaufen haben. Aber du musst in längeren Zeitraum entdecken. Das ist was ganz Typisches für Asiaten. Asiaten haben ein sehr starkes Geschichtsbewusstsein, die denken in langen Zeiträumen. Damit möchte ich nochmal ganz klar benennen, ich meine, ich war das erste Mal 1981 in China. Ich stand am 1. Oktober 1981 auf einem Tiananmen Square, Unabhängigkeitstag und so weiter. Und wie du sicher weißt, gibt's ja in China schon seit den 80er Jahren den 100-Jahres-Plan. Wo möchte China zur 100-jährigen Jubiläumsfeier der Gründung der Volksrepublik stehen? Also 1949, 2049. Das heißt, das zeigt, die haben ein sehr ausgeprägtes historisches, langfristiges Denken. Es ist eben nicht entweder schwarz oder weiß, also linear, sondern es ist sowohl als auch. Das eine tun, ohne das andere zu lassen. Kennen wir alle das Yin und Yang-Symbol, das Weiße hat das Schwarze in sich und so weiter. Und ganz wichtig, es ist ein dynamisches Gleichgewicht. Und das befähigt eben gerade die ostasiatischen Generäle, Admiräle und Vorstände, sehr komplexe Situationen pragmatisch zu lösen. Und da scheitern ja auch viele westliche Unternehmen dran, weil sie diesen Spagat nicht so gut hinbekommen. Das heißt, ein Ostasiate ist in der Lage, extrem anpassungsfähig im kurzfristigen Bereich zu agieren, bis hin zur absoluten Skrupellosigkeit. Die drehen sich um 180 Grad, was viele gleichzeitig geben sie aber nicht auf, langfristig strategisch zu denken und die Ziele in den nächsten 10, 20, 30 Jahren oder 100, 200 Jahren festzulegen. Was will ich damit sagen? Zugespitzt, den Chinesen ist völlig egal, ob Goldman Sachs recht hat oder JP Morgan oder die Weltbank oder wie auch immer. Den Chinesen ist völlig egal, ob sie 2043 die größte Volkswirtschaft der Welt sind oder 2065 oder ob sie es nach Kaufkraftparität vielleicht sogar jetzt schon sind. Diese paar Jahre machen das Kraut nicht fett. Wichtig ist nur, dass sie irgendwann in diesem Jahrhundert, und daran glaube ich, wird kein Zweifel stehen, die größte Volkswirtschaft der Welt sein werden.
Es wurde viel darüber diskutiert. Erlahmt das Wachstum jetzt in China? Warum macht die Regierung nichts? Und dann kam ein Stimuluspaket, das größte seit der Finanzkrise, eine Milliardeninjektion von Geld in die Finanzmärkte. Und wir haben innerhalb von 10 Tagen, glaube ich, 30% plus in den chinesischen Aktienindizes gesehen. Das ist danach wieder so ein bisschen gebröckelt. Jetzt nach DeepSeek, der KI-Bot, ging es dann wieder rauf, vor allen Dingen getrieben von den Tech-Werten. Glaubst du, dass das typisch ist, auch für China, dass man sich so Dinge dann lange anguckt und irgendwann dann zu einer Entscheidung kommt und die dann aber extrem schnell umsetzt und extrem rabiat?
Ganz genau. Nein, das ist vollkommen typisch dafür. Nicht nur für China, auch für Japan, Korea.
Also müssen wir uns ja eigentlich als Investoren darauf auch einstellen, dass es in China unglaublich schwierig ist zu timen, weil wenn wir jetzt mal auf den chinesischen Aktienmarkt schauen, so auch für die letzten 20 Jahre, haben wir ja immer wieder extreme Ausreißer nach oben, Phasen, wo wirklich in wenigen Wochen 30, 40, 50% plus kommen, ne? Und dann auch geht's auch wieder entsprechend runter, was ja dafür spricht, dass das ein Markt ist, den man so sehr schwierig jetzt mal rein, dann raus timen kann, und würde ja eigentlich dafür sprechen, dass man sagt, also ganz klar, Cost Average, ja, Sparplan.
Absolut, vollkommen richtig. Und dann eben versuchen, sich an den Megatrends entlang zu handeln, weil das wollte ich auch nochmal sagen, es gibt schon insofern gute Anhaltspunkte, weil die Chinesen veröffentlichen auch immer ihre ganzen strategischen Pläne, Made in China 2025. Das heißt, wenn man mal ein bisschen sich die Mühe macht und eben liest, was sind denn die 10 Top-Branchen, die 10 Ziele oder so, und sich daran entlang handelt, dann ist das schon eine
Nenn uns Nummer drei. Also man hat schon den Eindruck, KI ist ganz klar, das ist jetzt ja weit auch durch DeepSeek im Grunde überall in die ganze Welt schon eingesickert. Auch Technologie als Exporttitel, ja? Nicht mehr nur Plastikkram, auch da müssen wir ja umdenken. Was sind andere Themen, wo du sagst, da wollen sie schon auch weltweit in die Spitze?
Ja, neue Werkstoffe, neue Materialien ist ganz, ganz wichtig. Also da haben sie sehr viel Research auch aufgebaut und abgezogen. Quantum Computing, ganz, ganz Riesenthema, wird hier oft unterschätzt, weil du hast ja, das ist ja wirklich der Kicker, du hast ja die Quantenhardware, die ist ja schon sensationell, aber kombiniert mit KI ist das wirklich eine brandaktuelle und wichtige Entwicklung. Und da sind sie auch sowohl an der Hardwarefront, auch was die Teilchenbeschleuniger betrifft, als auch an der Softwarefront ganz weit vorne dabei. Dann Space Travel, diese Technologien, Flugzeugbau, das sind ja alles Bereiche, die jetzt ganz, ganz gezielt angegangen werden. Und wir dürfen eins nicht vergessen, die Chinesen und auch andere Länder dort haben ja die Möglichkeit, gewisse Entwicklungsstufen zu überspringen. Das ist eben das, wenn du quasi jetzt, um im Telekommunikationsbereich zu bleiben, du musst jetzt nicht nur groß irgendwie ein Landline-Netzwerk aufbauen, du kannst ja quasi gleich zum Satellitentelefon springen, von der Buschtrommel zum Satellitentelefon. Und diesen Quantum Leap zu machen, dazu sind die Chinesen besser geeignet als viele andere, weil eins möchte ich auch nochmal nachschieben, ist ähnlich wie bei den Sanktionen im militärischen Bereich, ist es auch so, dass Handelsbeschränkungen des Semiconductor Chip Act oder so oftmals eher den gegenteiligen Effekt haben, nämlich eine Beschleunigung und eben neue Strategien, um abhängig zu werden. Und deswegen muss man auch sagen, ja, auf den ersten Blick war der Chip Act, der unter Biden verabschiedet wurde, sinnvoll und hat eben Nvidia da einen Vorsprung von 2-3 Jahren gesichert. Aber man beginnt jetzt schon zu vermuten, dass das eben substituiert wurde. Und genauso ist es ja gewesen, wenn man WeChat sozusagen ist ja auch ein Produkt des Verbots der Betriebssysteme von Google und so weiter und so weiter. Also da müssen wir, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, auch langfristig zu denken. Das heißt, kurzfristig gut gemeint heißt schon lange nicht gut gemacht. Gerade wir in Deutschland sollten da einen besonders großen Lerneffekt haben, aber dort drüben auch. Aber gut gemeint bei diesen Sanktionen ist zwar nett, aber man muss ja extrapolieren, wie sieht die Sache in 2, 3, 4 Jahren aus.
Es könnte dann also eine Motivation sein, dass man dann gewisse Pläne erst recht beschleunigt,
so ist es,
weil
so
man
ist
es ja anders nicht hinkriegt. Jetzt hast du gesagt, man muss langfristig denken. Ja, so denke ich mir ja auch immer, ne? If you're in doubt, zoom out. So, wenn ich jetzt also wirklich mal möglichst langfristig auf chinesische Aktien gucke, das ist seit 1993 möglich. Seitdem gibt es nämlich den MSCI China Index. Dann merke ich nichts von dem, was du sagst, von diesem Aufstieg Chinas. Also zumindest bei Aktionären ist er nicht angekommen, denn der MSCI China ist heute immer noch 25% unter seinem Niveau von 1993. Ja, ich gebe jetzt zu, da fehlen die Dividenden, okay, aber ne, also wenn wir eine so expansive Volkswirtschaft haben, die ja nun wirklich auch immense Wachstumsraten hat, die muss man vielleicht nicht immer glauben in dieser Höhe, aber wir haben schon gesehen, dass wir seit 93 immenses Wachstum haben und du warst so häufig dort, du kannst das auch alles bestätigen. Warum kommt von diesem Wachstum bei Aktionären jetzt mal auf Indexebene so wenig an? Liegt es daran, dass man zu sehr mit der Gießkanne vorgeht, dass man, wir haben das bei Immobilien gesehen, wir sehen es auch jetzt in der Elektroautofertigung, Überkapazitäten baut und in diesem Aufstieg hat sich immer erstmal diese Überkapazitäten neutralisieren müssen? Oder ist das einfach betriebswirtschaftliches Problem oder stimmen die ganzen Zahlen nicht?
Alles zusammen. Also Zahlen sind in der Tat mit Vorsicht zu genießen. Das ist aber nicht nur in China so. Aber in der Tat die Zusammensetzung der Warenkörbe und so weiter. Also da wird schon, werden schon verdächtig oft echte Punktlandungen hingekriegt. Also Wachstum ist dann wirklich genau 4,9, wenn 4,9 prognostiziert wurde. Surprise, surprise. Das ist richtig. Also die Relativität ist bekannt, aber das kennen wir auch aus anderen Regionen innerhalb Europas sogar. Das ist richtig. Der zweite Punkt, ganz, ganz wichtig, mein Eingangsstatement war ja, die Börsen bilden die Realwirtschaft nicht unbedingt zutreffend ab und es gilt erst recht nicht in China. Das ist eine sehr politische Nummer. Und ganz wichtig in dem Zusammenhang ist das Primat der Politik. Das galt und gilt immer und jetzt sogar noch verschärft. Seit 4, 5 Jahren wird ja da die Schraube angezogen. Das heißt, es stehen zuallererst gesamtwirtschaftliche, gesamtpolitische Zielsetzungen im Raum. Und du hast ein schönes Beispiel genannt. Das ist eine typische Vorgehensweise, dass man in einem neuen Sektor, was man als strategisch identifiziert hat, erstmal Überkapazität schafft. Das heißt, man facht den Wettbewerb an. Das ist ein rein darwinistisches Modell. Schaut, wer setzt sich durch. Ganz bewusst nimmt man das in Kauf. Du hast geschätzt 300 EV-Producer in China, die enorm viel Geld verbraten. Und man nimmt das in Kauf, dass von diesen 300 sich vielleicht 3, 4 rausgebildet haben. BYD oder wie auch immer. Jetzt kommt aber genau der Punkt. Auch die unterstehen aber einer gesamtstrategischen Planung durch den Staat. Das heißt, die erfüllen eine gewisse Aufgabe. Das heißt, das ist leider wirklich so, dass das Primat der Politik auch gegenüber Großunternehmern geht. Das heißt, das, was Herr Musk und Jeff Bezos da veranstalten, das ist in China schlicht und ergreifend nicht möglich. Und Jack Ma, dem wird ja nachgesagt, dass er so kleine Ansätze von gewisser Überheblichkeit entwickelt hat oder so, der Zahn wurde sehr schnell gezogen und das wird auch so bleiben. Das heißt, du musst, wenn du die chinesische Börse interpretierst, immer die gesamtpolitische Lage mit ihren ganzen Power Struggles, das ist ja ganz komplex eigentlich.
Aber wenn ich das jetzt dann nehme, dann stützt das doch diejenigen, die sagen, also eigentlich ist China gar nicht investierbar, weil am Ende die Wertschöpfung bei den Staatskonzernen landet und dann werden die vielleicht mal geöffnet und dann gibt's da vielleicht mal Minderanteile, aber das dann auf einem Preisniveau, wo es für Anleger eigentlich nur noch zum Zocken lohnt. Und die Chinesen haben ja mit Aktien so 2014, 15, 16, man sieht das auch an den Charts, haben sie wild gezockt, haben sich furchtbar die Finger verbrannt. Ist dieser ja letztendlich ja unterentwickelte oder zu stark in der Zockerei verhaftete Kapitalmarkt nicht ein Problem für das Land? Kann das alles die Partei richten?
Nee, nicht wirklich. Sie versuchen es. Also das muss man den Chinesen aber wirklich zugutehalten. Vollkommen richtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mentalitätsmäßig sind die Chinesen Zocker. Die zocken gern. Außerdem gibt es nur sehr rudimentäre Sozialversicherungssysteme, Stichwort Altersvorsorge und so. Das heißt, seit jeher ist die chinesische Börse getrieben von zockenden Privatanlegern. Diese ganzen Geschichten A und B Shares und H-Shares oder so. Das ist ja die DNA, auch der Shanghai Composite oder so. Das ist ja ganz stark von diesen Privatanlegern getrieben, die wie bei uns auch zwischen Gier und Panik oszillieren und dort vielleicht noch ein bisschen extremer. Aber trotzdem kann man damit Geld verdienen. Ich gebe dir ein ganz naheliegendes Beispiel, habe ich sogar selber Geld damit verdient. Ich meine, ist doch völlig klar, dass um die Nullerjahre herum China Mobile ein super Investment war. Warum? Weil du hattest irgendwie die Entwicklung von 20 Millionen Telefonlinien zu 700 Millionen innerhalb von 3 Jahren. Nur mein Punkt ist ja der, wieder ganz chinesisch, man reitet den Megatrend, hat es aber im Auge auch das politische Environment. Aber in dem Moment, wo die Marktsättigung eingetreten ist, wo du dann eben 865 Millionen Mobilfunknutzer hast, da sollte man sich dann vielleicht überlegen, irgendwas anderes zu nehmen.
So, und dann sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt an dem Punkt, wo man sagt, okay, KI kommt jetzt in die Alltagsanwendung rein, also doch die Tech-Riesen, sowas wie einen HSBC, Hang Seng Technology, 30 Werte, alle Großen mit dabei, also nochmal diese Werte, die ja 2021 mal sehr gehypt wurden, dann deutlich runtergegangen sind im Kontext von allem, worüber wir gesprochen haben. Und jetzt also durch DeepSeek auch vielleicht global wieder ein Thema?
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ja, ja. Aber das ist auch völlig legitim. Also ich wollte nur bekräftigen, man kann immer wieder gut Geld verdienen, man muss aber genauer hinschauen. Es ist also keine einfache, es ist kein Automatismus.
Also ein Markt für aktive Investoren oder man sagt einfach, man hält einen breiten Index und investiert dort regelmäßig hinein und nutzt auch diese ständigen Datzer, diese ständigen Schwankungen. Jetzt hast du eben gesagt, Asien ist viel mehr als China und wir haben ja noch einiges vor der Brust, aber über ein Thema müssen wir sprechen, gerade weil du ja auch mit der Bezugnahme auf die Geschichte, auf diese nationalistischen Strömungen aufmerksam gemacht. Und da sind wir bei einem Thema, was uns ja auch hier sehr beunruhigt, nämlich die Taiwan-Frage. Bevor wir nach Indien und Japan gehen, kurze Einschätzung von dir dazu. Was droht da? Ist das Säbelrasseln? Versucht man damit irgendwelche Deals durchzusetzen oder müssen wir wirklich befürchten, dass es da im südchinesischen Meer zu einem heißen Krieg kommt?
Nein, Taiwan ganz, ganz richtig, ganz, ganz wichtig aus ganz vielen verschiedenen Gründen und das ist auch so eine Art Kristallisationspunkt, wo sehr viel aufeinander trifft. Ich möchte nochmal auf die Eingangsthese zurückkommen, die Macht der USA ist in der Tat nicht mehr so unangefochten, wie sie mal war. Und im Gegenteil, alles, was Onkel Trump jetzt da veranstaltet, America First, sind ja eher Zeichen eines Isolationismus. Das ist ein Rückfall in die Großmachtpolitik des 19. Jahrhunderts. Er hat mit seinem Buddy Putin und auch Xi Jinping da gewisse Gemeinsamkeiten. Aber
ja, einerseits Großmachtpolitik, andererseits nimmt man sich aber zurück, wenn es um Ordnungsmacht geht.
So, ganz genau, exakt. Das ist genau, was ich meine. Die ziehen sich als Weltpolizist zurück. Und da ist eben auch die Frage, dass diejenigen, die immer das lautstark gefordert haben, ob die das jetzt immer noch so prima finden. Also wir sind zwar schon auf dem Weg in eine multipolare Welt, aber unser Problem, kleiner Schwenk zur Seite, ist eher der, dass eben der Weltpolizist USA sich zurückzieht, dass aber jetzt jede und dass eben China, also das große bestimmende Thema dieses Jahrhunderts ist ganz klar die Nummer 1 mit gegen die Nummer 2, die Thukydides-Falle USA und China. Dass die USA von China sich existenziell herausgefordert sieht und zwar nicht nur militärisch, wirtschaftlich, intellektuell, in jeder Beziehung. Und wir in Deutschland kennen das Thema. Das British Empire hat sich eben in der Kaiserzeit vom Deutschen Reich herausgefordert gefühlt. Völlig zu Recht, wenn du dir anschaust, 1912, 1913, 1914 sogar noch. Output war deutlich größer im Deutschen Reich, Innovationskraft viel stärker. Es war also richtig Handlungsbedarf. da. Also schönes.
Also ist aber eine sehr beunruhigende Parallele, so die du jetzt ziehst.
Ja, richtig. Und ganz
zum
bewusst.
Vorabend des Ersten Weltkriegs.
Exakt, so ist es. Es ist ein wunderbares Buch, Sleepwalker von Christopher Clark oder so, der das sehr, sehr schön beschreibt. Und es gibt
im Schlafwagen in den Krieg.
Im Schlafwagen in den Krieg. Und es gibt in der Tat durchaus Parallelen, die da sind. Wir haben also ein langfristiges, ein Spiel, das auf Jahrzehnte ausgerichtet ist. Wir haben also die USA als Superpower und dann haben wir eben die Nummer zwei, die auch einen Platz an der Sonne haben will. Aus all den psychologischen Gründen, die ich am Anfang skizziert habe. Und can't blame them really, weil das ist ihr gutes Recht. Sie wollen dahin wieder zurück, wo sie 3000 Jahre waren.
Und das zur Not mit militärischer Gewalt.
Und das zur Not mit militärischer
Gewalt. Du glaubst, sie werden das mit einer Invasion irgendwann durchsetzen?
Nein, das glaube ich ihm nicht, weil Chinesen sind weder dumm noch hot-headed, sondern sie sind im Gegenteil sehr strategisch und sehr klug. Deswegen im Gegensatz zu gewissen Gesinnungsgenossen in Europa, deren Namen ich jetzt nicht unbedingt nennen möchte. Aber Chinesen sind da sehr sophisticated, haben immer noch, auch im Gegensatz zu gewissen Leuten in Europa, 3000 Jahre Geschichte und Kultur und Zivilisation im Rücken. Nein, deswegen wird es natürlich nicht mit einer plumpen Invasion ablaufen. Vor allem, wen sollte jetzt China invasieren? China hat 16 Nachbarstaaten, die sind also an verschiedensten Fronten unterwegs. Die sind schon relativ darauf bedacht, das Reich der Mitte stabil zu halten. Aber Taiwan, um jetzt darauf einzugehen, ist natürlich für die eine ganz, ganz wichtige Sache. Zunächst mal zwei, drei Fakten vorweg. Taiwan ist ein militärstrategischer Brocken von unfassbarer Bedeutung, weil wer Taiwan hat, kontrolliert den Zugang zum Pazifik. Und das ist spätestens seit Pearl Harbor auch den Amis klar geworden, wie wichtig der Zugang ist. In dem Moment, wo du an Taiwan vorbei bist, im Pazifik kannst du eigentlich bis Vancouver und San Francisco durchfahren, wenn du außen rumfährst um Pearl Harbor.
Fing ja unter Barack Obama schon an, die stärker pazifische Ausrichtung der amerikanischen Außenpolitik.
Ganz genau.
Ich möchte aber trotzdem jetzt von China, bevor wir am Ende das sicherlich nochmal streifen werden, ein bisschen wegkommen. Es gibt ja auch noch andere asiatische Volkswirtschaften und zwar welche, die auch uns Börsianern deutlich mehr Spaß gemacht haben in den letzten Jahren. Und da steht ganz vorne Indien. Schon das ganze Jahrhundert über, also an der Börse könnte man quasi sagen, das indische Jahrhundert. Ne? Seit Anfang 2000 haben sich die Aktienkurse in Indien verelffacht. Das ist sehr ordentlich und zwar ist da die schlechte Währungsentwicklung schon abgezogen und verelffacht in Euro. Jetzt sehen wir aber in Indien einerseits sehr viel Potenzial, was immer wieder beschworen wird. Ich war noch nie dort. Ich gucke natürlich dann gerne auf Zahlen und dann stelle ich fest, also es gibt ja viele Tochtergesellschaften weltweiter Konzerne, die in Indien nochmal separat börsennotiert sind, beispielsweise eine Nestlé oder eine Unilever, auch eine Siemens. Ja, und wenn ich dann auf die Bewertung schaue, ja, die ist dann mal Kursgewinnverhältnis 40, 50, 60, 70. Also ich würde mich freuen, wenn unsere deutsche Siemens mal so bewertet wäre wie die indische Tochtergesellschaft, ist ja nicht. Wie siehst du das? Ist das noch in dem Rahmen in Indien, wo man sagen kann, naja, das gehört halt dazu, zu einer wachstumsstarken Volkswirtschaft. Qualität hat ihren Preis. Oder sagst du, naja, also da ist jetzt so viel Potenzial schon verschnitzt, dass jetzt auch gerade nach der Wahl Modi erstmal liefern muss.
Richtig, vollkommen richtig. Nein, also ich habe Indien seit vielen Jahrzehnten im Blick. Ich habe auch viel Business dort gemacht, auch mit realen Unternehmen. Und Indien hatte die letzten 30 Jahre das Problem, dass es eben viel versprochen, aber wenig geliefert hat. Und jetzt in der Tat müsste Herr Modi mit seiner neuen Amtszeit, scheint es jetzt endlich hinzukriegen, wirklich diese Marktkräfte zu entfesseln, weil einfach ganz langwierige, schon seit langem bestehenden Strukturprobleme endlich angegangen werden, insbesondere die Infrastruktur. Das ist ein Satz, den ich schon seit 30 Jahren auch immer sage bei Vorträgen. Was hilft dir, wenn du in Bangalore irgendwie sechsspurige Highways hast und die tollsten SAP-Datencenter und so weiter, wenn du trotzdem nur mit Tempo 40 fahren kannst, weil irgendwelche Ochsenkarren unbeleuchtet da irgendwie auf der Autobahn fahren und so weiter. Oder auch ein Standardspruch von mir wirklich seit 40 Jahren, jede zweite Kilowattstunde und jeder zweite Wassertropfen in Indien versickert im Boden, weil dieses Leitungsnetz so marode ist. Und das sind Probleme.
Okay, also die brauchen erstmal Geld.
Sie brauchen, nein, sie hatten ja das Geld. Es scheitert an Ineffizienz, Korruption, überlappende Zuständigkeiten an tausend Sachen. Und ich habe ja einen langen Horizont. Ich meine, in den 90er Jahren, als Manmohan Singh an die Regierung kam, nach den Regierungen, da waren Indien und China mehr oder minder auf dem gleichen Level. Und China ist halt einfach extrem davongezogen, weil viele der Probleme, ein Schelm, wer Böses an unser Heim, ein Schelm, wer dabei nicht an unser Heimatland denkt, da wurde sehr viel selbst verursacht, self-inflicted Sachen, verzögert, verpennt, verschnarcht und so weiter. Und deswegen gab es ja schon in den Nullerjahren diese ganzen Kampagnen Incredible India oder India Shining von Manmohan Singh. Es gab ja auch immer wieder so große Investment-Offensiven und so weiter. Aber ich habe auch sehr viel der Projektfinanzierung gemacht, Kraftwerke, Staudämme, Infrastruktur. Es ist immer wieder versickert oder so. Aber
also sind auch die Prozesse, Genehmigungsprozesse, amtliche Prozesse, alles schwierig. Ja?
Unfassbar. Also so ähnlich wie bei uns. Mittlerweile zwar etwas schneller als bei uns, weil sie jetzt auch so viele Reformen auf die Straße
bekommen. Was auch digital ist. Aber haben auch wir noch Faxgeräte?
Ja, immer weniger. Wir immer mehr. Aber es geht genau in diese Richtung und deswegen Modi, der nicht ganz unumstritten ist, das muss man auch mal fairerweise sagen, jeder schleimt sich jetzt natürlich an Indien ran, weil das große Schlagwort international ist ja Containing China und Decoupling. Und deswegen ist auf einmal natürlich
also die nochmal zur Übersetzung, man versucht China also vielleicht nicht auszuschließen, aber zumindest zu doppeln.
So ist es, würde man sagen.
Ja? Also eine redundante Linie abseits von China für den ganz Fall beispielsweise, dass es Sanktionen nach einer Eskalation des Taiwan-Konfliktes geben könnte.
Absolut, ganz genau.
Ja, und deswegen ist Indien ist das neue China. Wir haben das gesehen bei Apple beispielsweise, sehr schnell dann Indien nicht nur als Markt, sondern auch als Produktionsstandort ausgebaut haben.
Ganz genau. Und Tendenz stark steigend übrigens. Aber, jetzt kommt das Aber, sehr viel von dieser Wachstumsfantasie ist ja schon eingepreist. Also, und hast ja auch schon erwähnt, sehr viele Titel gibt es nur als ADRs und so weiter. Also die ist einfach schon ein Stück weit zu gut gelaufen und jetzt muss erstmal geliefert werden. Aber es ist trotzdem richtig, dass auf dem Papier Indien jetzt höhere Wachstumsraten hat als China und so weiter und so weiter. Hat aber auch damit zu tun, ich will nicht immer der Partypooper sein, aber das ist eben von wo du herkommst. Das ist dieses berühmte Problem der Middle-Income-Trap. Wenn du aufholst, ich meine, China hat ja ein 15-mal höheres Pro-Kopf-Einkommen als Indien. Das heißt, da ist noch eine Menge Luft nach oben und ist ja völlig klar, dass es sehr schnell geht.
Also der Basiseffekt in Indien ist halt ein anderer.
Exakt.
Und die Demografie.
Und die Demografie
in Indien ist auch günstiger.
Sehr viel günstiger sogar. Es gibt da sogar Schätzungen, dass China sogar von der nationalen Zensusbehörde, dass China im Jahre 2050 womöglich nur noch 800 Millionen Einwohner hat. Das ist richtig dramatisch. Und
das ist natürlich auch wieder dramatisch mit Blick auf deine These, dass sie die USA überholen. Das wird dann nicht nur aus der Binnenwirtschaft gelingen, sondern dafür braucht es ja dann Export, ne?
Da brauchst du aber auch technologisches Leadership. Und das ist that's the name of the game. Deswegen ist es ja so stark im Fokus. Und wenn angenommen, die kriegen diesen Quantensprung hin mit KI und so weiter, dann wird das die Lösung. Aber es ist die erhoffte Lösung. So ein bisschen wie in Japan auch, die ja die ersten waren, die diese massiven demografischen Probleme hatten. Also sogar noch früher als wir, die aber schon ganz energisch versucht haben in den 90ern, als ich dort lebte und arbeitete, das durch Automatisierung auszugleichen. Und es ist auch ein Stück weit gegangen. Deswegen hatte ich ja jahrelang Fanuc im Depot. Die waren weltweit führend.
Auf Japan kommen wir gleich noch.
Aber das sind so die Hintergründe. Aber wie gesagt, Indien hat jetzt einen guten Lauf. Endlich, muss man sagen. Und es spricht nichts dagegen, dass dieser Lauf 1, 2, 3, 4 Jahre stattfinden wird, weil du hast sehr viel Entbürokratisierung, die Infrastruktur wird in Ordnung gebracht, du hast diese üblichen Wachstumstreiber, Emerging Middle Class, bla bla bla, das Übliche. Du hast eine riesige Bevölkerung, Aufholpotenzial. Also spricht alles für Indien. Und dann wird es aber spannend sein, wie es weitergeht, auch geopolitisch, angespanntes Verhältnis mit China, Himalaya, wer kontrolliert die Wassersachen. Da geht es eben um Kaschmir und die ganzen Staudämme, die Chinesen da oben planen. 4 der 5 größten Flüsse der Welt entspringen da oben im Himalaya, inklusive Mekong und so weiter. Das heißt, wenn du da oben sitzt und so einen Staudamm hast wie die Chinesen und den Hahn zudrehst, dann kannst du irgendwie 2/3 von Südostasien das Wasser abdrehen. Finden die natürlich nur bedingt lustig. Das sind also alles Dinge, die da reinspielen. Dann die enge Kooperation von China mit Pakistan, Quadar, Zugang zum Persischen Golf. Also das ist alles sehr
heikel. Indien steht auf keinen Fall an der Seite Chinas.
Indien steht auch nicht auf der Seite des Westens, sondern Indien
sucht seine eigene Position durchaus opportunistisch. Wir haben das gesehen bei Resolutionen, auch mit Blick auf die russische Invasion in der Ukraine. Da haben Sie ziemlich herumlaviert und geguckt, wie kommen Sie da irgendwie durch und wie finden Sie Ihren Vorteil? Das ist natürlich dann ein Unterschied, wie man das so aus der Werteperspektive beurteilt oder aus der wirtschaftlichen Perspektive, weil da sieht es dann unter Umständen ja schon eher positiv aus, wenn man da so flexibel ist und nicht allzu sehr sich von Prinzipien leiten lässt. Mal gucken, wie nachhaltig das ist. Du hast ein anderes Land angesprochen, das ja für dich privat von all denen die höchste Bedeutung hat, nämlich Japan. Du bist schon in den 1980er Jahren aus Deutschland nach Japan aufgebrochen, um nämlich nicht jetzt zu reisen, sondern du hast dort gearbeitet und auch gelehrt an der Kaiserlichen Universität in Osaka, noch zu einer Zeit, als Japan extrem bewundert wurde im Westen, wo man, ich erinnere mich, ich war damals, als du nach Japan gingst, das war 1986, also da war ich so noch nicht mal 10 und das war immer das, was ich so als über Japan in der Schule gelernt habe, also die sind alle ganz fleißig und die können super gut Technologie und die werden alle uns hier überrennen mit ihren ganzen coolen Produkten. Also ich fand die Autos aus Japan damals ziemlich uncool.
Wir alle auch, fahrende Reißschüssel, haben wir alle gesagt.
Heute sind es teilweise Design-Ikonen.
Absolut.
Ja.
Aber es war Lady.
Aber es war damals ja noch so richtig booming country.
So ist es.
Wie hast du das damals erlebt, also wir sehen das ja heute eigentlich nur, wenn wir uns einen Chart vom Nikkei angucken, vom japanischen Aktienindex, der geht ja quasi senkrecht. Mhm. Ja, und zwar also ähnlich so wie heute vielleicht einzelne Aktien, aber das war ja damals noch extremer als die Anstiege an der Nasdaq, die wir gesehen haben. Wie hast du diese, rückblickend muss man sagen, Blase erlebt damals?
Ja, ganz aufregend fand ich die natürlich. Also ich bin ein bisschen älter als du, als ich jung war. Da waren wir natürlich alle infiziert, oder ich zumindest, mit Serien wie Shogun, Richard Chamberlain. Shogun ist ein ganz tolles Buch von James Clavell. Ein Buch über die Öffnung Japans. Japan war ja 300 Jahre isoliert, vom Jahre 1600 bis eben in die 1860er hinein und hat sich dann erst dem Westen geöffnet und hat sich dann sehr schnell verwestlicht. An der Oberfläche ist aber sehr japanisch geblieben und deswegen Shogun war ganz populäre Serie, ist jetzt übrigens neu verfilmt worden bei Netflix, ganz toll, hat ganz viele Grammys eingesammelt, eine ganz tolle Sache das muss man eben wissen.
Aber für mich ist ja Japan, also auch dann in den 90er Jahren, als ich anfing zu investieren, immer so eine Möhre gewesen. Ja, es war häufig so, als wenn die Finanzindustrie nicht recht wusste, was soll sie gerade für ein Narrativ erzählen, wenn Europa und Amerika langweilig waren, dann hieß es, also Japan ist jetzt deutlich ja runter und jetzt muss es kommen. In Japan geht die Sonne auf. Das Land der aufgehenden Sonne. Da kamen diese wunderbaren Narrative und es ging ja nun wirklich über Jahre, Jahrzehnte nicht weiter, sondern der Aktienindex liefert ja auch das Spiegelbild an dieser Stelle schon zu den volkswirtschaftlichen Daten. Japan ist nach dieser geplatzten Blase aus dieser Deflationsspirale ja nicht mehr rausgekommen. Es gab auch keine Zinsen mehr. Ja, so seit Ende der 90er Jahre waren immer japanische 10-Jahres-Anleihen bei unter 2% in der Rendite. Also wirklich Wahnsinn. Deswegen habe ich natürlich mit Japan schon irgendwie so ein Problem, weil es ist so viel, aus Investmentsicht ist so viel enttäuschte Hoffnung, die man im Laufe der Jahre da mitbekommen hat. Jetzt gut, seit 2015 hat sich Japan berappelt, wovon wir hier in Europa nicht ganz so viel haben, wenn wir dort investiert haben, außer wir haben währungsgesicherte ETFs, ja, weil der schwache Yen hat natürlich von der Aktienperformance einiges vernichtet. Aber jetzt mal so dein Blick da drauf. Irgendwie, es gab schon ein bisschen Aufbruch unter Shinzo Abe, dann hatten wir Umbesetzung, jetzt hat man gesagt, okay, es kommen jetzt wieder Zinsen, ja, aber das ist ja auch noch nicht so richtig dynamisch. Was ist in diesem Land los? Lebt das noch so von der glorreichen Vergangenheit, die du erzählt hast, oder passiert da ganz viel, was wir aber hier nicht so sehen und was sich auch an der Börse, zumindest im Verhältnis zu Amerika, nicht so widerspiegelt?
Ja, das ist richtig. Eine sehr gute Frage. Verschiedene Aspekte sind da hervorzuheben. Zunächst mal Es ist eine echte Qualitätsbörse. Also es gibt sehr viele Qualitätstitel und Undervalue, aber auch wieder in längeren Zeiträumen. Aber das Problem ist, dass die wirtschaftliche Struktur in Japan trügerisch ist, weil es gibt gerade mal eine Handvoll internationaler Großunternehmen, die auch börsengelistet sind. Aber ähnlich wie in Deutschland sind die wirklichen Leistungstreiber der Wirtschaft eben stark im Mittelstand zu suchen. Das heißt, du hast sehr interessante Familien, also nicht börsennotierte Familienunternehmen und so weiter, wo wahnsinnig viel Wertschöpfung stattfindet.
Aber wir haben auch einen aktiveren Small- und Mid-Cap-Markt in Japan als beispielsweise hier in Deutschland. Ja, also wir haben ein paar hundert Unternehmen und es gibt ja auch tatsächlich einen Japan Small Cap
ETF. Ganz genau. Und das ist aber sehr interessant und das finde ich eben sehr gut. Also ich frage mich, warum wir das bei uns nicht haben. Das ist eben genau, spricht genau dafür. Und was bedeutet das aber? Das bedeutet, dass die großen Blue Chips, viele von denen kenne ich sehr intensiv, weil ich ja dann viele Jahre Partner bei einer US-Kanzlei war, based in Japan, based in Tokio, based in Hongkong. Und wir haben viele von diesen großen Automobilherstellern und so weiter bei ihrem globalen Rollout bezeichnet. Also ich kenne die im Detail auch, die ganzen Anti-Dumping-Verfahren und so weiter. Die sind halt sehr strategisch vorgegangen, aber auch ähnlich wie in China. Es ist immer eine politische Börse gewesen. Es handelt, geht immer um den Zinssatz und den Wechselkurs. Und der wird ja stark von dem japanisch-amerikanischen Verhältnis geprägt. Gerade wieder mit den amerikanischen Basen dort. Plaza-Akkord hatten wir ja schon. Das ist also ein Punkt, der sehr wichtig ist. Und der andere Punkt ist, es gibt nach wie vor Strukturprobleme ganz massiver Art, weil es fand eben kaum eine Deregulierung statt. Du hast nach wie vor zum Teil sehr archaische Strukturen im Vertrieb, auch im Forschungswesen. Ich war ja an einer der besten Universitäten Japans, wo auch einer der ganz wenigen Chemie-Nobelpreisträger lehrte oder so. Also bis hin zu der Tatsache, weil ich habe mich natürlich immer fürs Thema Innovation interessiert, auch wegen Max Planck und weil ich ja auch eine kleine VC-Gesellschaft hatte, Technologietransfer bis zu meiner Professur heute. Man muss es leider so knallhart sagen, etwas überspitzt allerdings, selbst im R&D-Bereich gilt zum Teil noch das Senioritätsprinzip.
Also R&D, Research and Development, Forschung und Entwicklung.
Genau, und da kann natürlich keine große Sprunginnovation
draus entstehen. Aber ist das etwas, was man aufbrechen kann? Also ich habe es gesehen, vor zwei Jahren haben ja die Börsen und das Finanzministerium die Unternehmen, also auch die kleineren Unternehmen, mal angewiesen, mit ihrem Kapital effizienter zu arbeiten. Die haben das Geld ja eigentlich unter dem Eindruck der Bankenkrise damals unter das Kopfkissen gelegt. Sie haben es gehortet, nicht investiert, aber auch nicht ausgeschüttet, was natürlich für die Kapitalrendite gruselig ist. Und dann gab es die Anweisung, doch mal etwas mehr dafür zu tun. Seitdem sehen wir Aktienrückkäufe nehmen zu, Dividenden nehmen zu. Es wird aber auch mehr investiert. Man macht was damit. Also das kann man durchaus verordnen. Jetzt hast du gesagt, also die Strukturen sind aber so schwierig. Dieses Senioritätsprinzip, ist das etwas, wo du sagst, da kann auch Bewegung reinkommen. Vielleicht kommt die auch ganz natürlich dadurch, weil weniger jüngere Menschen nachkommen, weil die demografische Pyramide steht ja auch komplett am Kopf. Oder ist das was so dauerhaft ein Thema wird?
Ich befürchte, es wird dauerhaft ein Thema sein.
Also die Jüngeren nehmen das gleich wieder mit, weil sie so aufwachsen.
Es gibt ja schon lange die Versuche, das machen auch aktivistische Shareholder und so weiter und so weiter. Das sind einfach ganz
Die arbeiten ja in Zukunft deutlich mehr in Japan. Also wir sehen das ja auch schon, die Ansätze jetzt.
Also es passiert mehr. Verbesserung. Du hast auch völlig zu Recht Abe angesprochen, der mit seinen Abenomics, den drei Pfeilen, ja auch schon sehr viel Dynamik freigesetzt hat. Und natürlich gibt es da nach wie vor Stellschrauben, die man drehen kann, Einbeziehung der Frauen in den Arbeitsmarkt und so weiter, weil die wirklich ein massives demografisches Problem haben und so. Ich glaube trotzdem, dass diese Strukturprobleme sind auch kulturelle und Mentalitätsprobleme. Die Japaner sind ja sehr puristisch, also wirklich so sozusagen auf dem Kernland, die fühlen sich wie auf einem Flugzeug. Das wird schon noch eine Zeit lang brauchen, aber in der Zwischenzeit kann man trotzdem auch ganz gute Gewinne bedingen. Aber es ist halt, es gibt sehr viele Makrothemen, die wichtig sind. Du hast es angesprochen, wir haben 25 Jahre lang Deflation gehabt. Jetzt der neue Notenbankgouverneur Ueda hat jetzt einen sensationellen Schritt gemacht, indem er 25 Basispunkte Zinserhöhung gemacht hat. Das ist halt so eine kleine Gezeitenwende. Das ist aber nur deswegen so wichtig, weil halt die Welt sich an diese bequemen Carry Trades gewöhnt hat. Und das war ja sehr komfortabel.
Erklär kurz Carry Trade.
Carry Trade ist einfach, du verschuldest dich in Japan. Ich meine, wenn du Negativzinsen hast, und zwar jetzt immer noch bis vor kurzem, und die ganze Welt hat aber schon hohe Zinsen, verschuldest du dich halt in Japan für ganz, ganz billiges Geld und investierst das Geld dann woanders. Ich habe das zum Beispiel
beispielsweise im Dollarraum. Hast du solche Carry Trades gemacht?
Ja, einige.
Und erfolgreich, ja, oder ist es eher so, dass du sagst, nee?
Nee, einige. Ich habe auch immer mal wieder in Immobilien investiert, auch hier in Berlin die eine oder andere Liegenschaft. Und da,
und die hast du in japanischen Yen finanziert?
Genau.
Okay.
Genau.
Ja, wenn das Ronald Slapke gehört hätte, den wir letztens hier zu Gast hatten, der einiges über Finanzierung von Immobilien uns erzählt hat, weil das ist sein Geschäft. Wenn ihr die Folge nochmal sehen wollt, schaut einfach mal rein auf YouTube und auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Das ist nämlich sozusagen die konträre Position zu deinen Carry Trades.
Ja, aber das ist aber schon eine Weile her.
Aber du hast ja ein Thema jetzt erwähnt, Zinsen. Da müssen wir noch mal ganz kurz drüber reden. Also du hast gesagt, 1984 bist du nach Japan gekommen. Da war der japanische Schuldenstand bei 63% vom Bruttoinlandsprodukt. Das ist so quasi heutiges deutsches Niveau. Total entspannt. Mittlerweile sind wir bei 250% Schuldenberg. Ist das etwas, was dir Sorgen macht? Oder bist du auch einer von denjenigen, die sagen, ach, die Japaner sind im Inland verschuldet und dann ist es eigentlich alles gar nicht so schlimm?
Genau, letzteres. Also ich glaube wirklich auch stark dran, dass die Struktur der Schuldner und so weiter ganz, ganz ausschlaggebend ist. Deswegen habe ich das gerade so elegant angedeutet.
Die Postbank da.
Die Postbank, größte Finanzinstitut der Welt und so weiter. Das ist schon für die sehr wichtig, dass das in japanischer Hand ist. Und da ist einfach der Patriotismus und dieser Purismus spielt eine große Welle und das ist so eine Art Firewall. Also das sind eben.
Also müssen wir uns da keine Sorgen machen?
Nicht so sehr, nein.
Können wir davon was lernen? Muss der deutsche Staat sagen, also wir können uns durchaus, man muss ja nicht 52 sein, wir können uns mit 150% verschulden, wenn es nur im Inland ist.
Könnte man machen.
Ist das ein Rat an Trump auch? Weil die haben ja auch das Thema, dass die Schulden werden weiter zunehmen.
Ja, richtig.
Kann man dann davon ausgehen, dass sie vielleicht Incentives machen an die Bürger?
Ja, um Konsum zu stimulieren.
Dass die Bürger lieber Treasuries kaufen, als das Geld irgendwo im Ausland
natürlich,
zu investieren?
Natürlich. Das würde auch Sinn machen. Also ich meine, die Amerikaner sind ja sowieso noch in einer privilegierten Position. Ich meine, die können ja die Notenpresse anwerfen, bis die Schwarte kracht sozusagen, weil der ganze Rohstoffhandel Dollar und so, also Dollar.
Nun, aber die Japaner haben das ja auch ganz gut hingekriegt mit der Notenpresse. Die haben ja sogar Aktien erworben.
Bei einigen
Unternehmen sieht man das tatsächlich, dass Ministry of Finance, also japanisches Finanzministerium oder irgendwelche Pensionstöpfe, die größten Aktionäre japanischer Konzerne sind.
Ja, und was mich interessiert, weil ich ja VCler auch bin, die haben auch Startups gekauft. Also die haben nicht irgendwie sich da geniert, sondern die haben alles flächendeckend gekauft, die Bank of Japan.
Startup ist auch noch so ein Punkt. Du hast letztens bei, als wir über China sprachen, hast du eben erwähnt, so quasi Not macht erfinderisch. Ja, dadurch, dass man diese Beschränkungen hatte beim Import von Chips, hat man vielleicht da noch mehr Tempo drauf gegeben. Wie ist das in Japan? Macht die demografische Not auch dort besonders erfinderisch, was Robotik angeht? Du hast gerade FANUC erwähnt.
Oder ist
das nur so etwas, was so ein Binsennarrativ ist?
Nee, da ist schon viel dran und das ist ein Thema, was ich in der Praxis lange begleiten durfte. Ich habe für mich, ich weiß nicht, ob ich die öffentlich sagen darf oder soll, ich habe für mich so eine kleine Hitliste, was die Innovationspower in Ostasien betrifft, oder ich teile sie gerne. Die wird aber bei mir unterfüttert mit vielen Jahren praktischer Erfahrung durch das Vertreten von Unternehmen wie Samsung, Toyota, Matsushita und so weiter. Es ist wirklich so, dass koreanische Unternehmen innovativer sind als japanische, aus kulturellen Gründen. Das ist meine These nach wie vor.
Obwohl das diese schweren Kolosse sind,
Samsung
und
so.
Konstruktion.
Ja, aber es geht um die Mentalität, darum geht es mir. Es geht wirklich um diesen Mindset, das Innovationspotenzial. Und klar, die sind auch hierarchisch und haben auch Senioritätsprinzip, aber mal ganz salopp überspitzt ausgedrückt, für mich war halt Hyundai ab einem gewissen Zeitpunkt schon auch die bessere Toyota oder Samsung eben die bessere Sony oder so, weil gerade Sony ist ein schönes Beispiel, weil die waren ja nicht Teil dieser Zaibatsu, dieser traditionellen Konzerne, die mit Sake-Handel und Kimono-Weben 400 Jahre lang dann groß geworden sind, eben die Japan Inc., die Japan AG, wir hatten ja auch unsere Deutschland AG, die ist aber nichts im Vergleich zur Japan AG, Und da gibt, die nennt man eben Zaibatsu. Und diese ganzen Gruppen, die Sumitomos, die Mitsuis, die Mitsubishis, die haben bis zum heutigen Tage, trotz aller juristischen Regelungen, noch diese Zaibatsu-Mentalität. Und das ist ein Hindernis, ein Non-Tariff Trade. Das behindert auch Innovationen. Und deswegen mein kleines privates Ranking, aber wie gesagt, höchst privat, ist, dass schon eben die Chinesen am innovativsten sind, dann kommen dicht dahinter die Koreaner und dann kommen die Japaner. Weil viele der japanischen Patente, ich möchte jetzt niemand langweilen mit Patentstatistiken, die Japaner angemeldet haben, sind eher defensiv gewesen. Da geht es um Prozessoptimierung, Miniaturisierung, Ringfencing, aber wirklich...
Also Kaizen und diese ganzen
ganz
Produktionsverfahren,
genau, ganz genau,
alles das, was wir damals
genau
in den 80er-Jahren gelernt haben zu bewundern.
Ganz genau, Ringikai. Und da siehst du es eben, das ist ein sehr schönes Beispiel, das ist eine Prozessoptimierung. Da sind die Japaner sehr, sehr gut, gegliedert und so weiter. Die steigern die Effizienz, steigern den Output und so weiter. Aber was jetzt wirklich Grundlagenforschung und Grundlagenerfindung betrifft, sind sie nicht so stark.
Da schauen wir eher auf Korea und Japan.
Und China.
Korea, ja, sehr schade. Investierbarkeit, extrem schwierig von einzuwerten. Du hast Hyundai erwähnt. Die haben ja einfach mal ihre Depository Receipt Programme eingestellt, werden jetzt nur noch an der Heimatbörse gehandelt, aber auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, sich über einen ETF auf den MSCI Korea zu engagieren. Jetzt habe ich gerade schon so dieses Stichwort nochmal gesagt, ETF, wie investierst du eigentlich? Also die grundsätzliche Frage ist ja mal, mit deinem extrem negativen View auf Europa.
so schlimm würde ich es nicht formulieren.
Packst du alles nach Asien?
Ich bin ja noch
oder?
Hier, also
du bist ja auch an dieser Schnittstelle, weil du ja auch Unternehmen und Unternehmern hilfst, den Gateway nach Asien zu finden, die Mentalität, das Rechtssystem zu verstehen. Wie investierst du?
Core Satellite, wie ich schon sagte. Also ich habe.
Was ist der Core?
Core sind für mich diese Handvoll Megatrends, die ich schon zum Teil benannt habe. Und die schaue ich mir dann halt an, wie die sich in welchem Land auswirken und versuche mich entlang dieser Megatrends, solange sie eben Sinn machen. Ich bin da in der Beziehung sehr asiatisch, sowohl als auch. Also ich gucke da langfristig hin, wo könnte die Reise in 1, 3, 5 Jahren hingehen und was passiert jetzt in den nächsten 1, 3, 5 Monaten oder so. Das ist dann für mich sozusagen die Grundlage. Das sind eben Megatrends, wie ich sie schon benannt habe. Zunehmend noch stärker.
Aber du kommst also eher über die Sektorschiene? Und diese Megatrends jetzt über die Länder. Und wenn wir jetzt diese 12 Länder nehmen, wo sagst du momentan, da ist das größte Potenzial, jetzt nicht nur vom Wachstum her, sondern auch mit Blick auf Bewertung.
Genau,
was ist da so dein Favorit aktuell?
Ich würde schon sagen Vietnam, Indonesien.
Okay, also die eher kleineren Länder jetzt mal, wobei kleiner bei Indonesien ja auch nicht so ganz stimmt, denn von der Bevölkerungszahl her reden wir über die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt.
So ist es, mit rund 280 Millionen Einwohnern und 15.000 Inseln und einer neuen Hauptstadt. Und ich war jetzt gerade über Neujahr in Hongkong und Bali und Indonesien eben sozusagen. Also das ist schon ein sehr schöner...
Was ist an Indonesien das Besondere? Wirklich die Größe des Marktes oder gibt es da irgendwie einen Katalysator, warum da jetzt besonderes Wachstum sein soll?
Du hast eine sehr schöne Mischung aus ganz vielen tollen Rohstoffen, die jeder braucht und jeder will. Ein relativ stabiler Binnenmarkt mit gut eingespielten Strukturen. Wie gesagt, 280 Millionen Einwohner und so weiter. Und eine sehr gute strategische Lage, also das ist und stabile Verhältnisse seit Joko Widodo, wie er genannt wurde.
Das ist ja,
der Präsident war, der ist ja jetzt abgetreten nach 2 Jahren, aber der hat richtig Dynamik ausgelöst. So, seit 2, 3 Jahren ist Indonesien wirklich
gut. Und ist ja wirklich dann auch ein Satellit, den man drum packen kann, denn im MSCI All Country World ist Indonesien mit 0, irgendwas nur enthalten. Das heißt, wenn man sagt, okay, also das ist etwas, was sich wirklich auch unabhängig vom allgemeinen Börsentrend dann entwickeln kann, ist Indonesien auch ein Land, was man über einen ETF abbilden kann. Der ist relativ bankenlastig, das ist wahrscheinlich nichts, was dich stören wird, oder?
Nein, gar nicht. Im Gegenteil, weil das ist relativ solide. Da geht es um Hypotheken, geht sehr viel um die Transformation der Landwirtschaft. Es geht um die neue Hauptstadt, weil Jakarta sinkt ja jedes Jahr 3 Zentimeter und so weiter. Also da gibt es sehr viel schöne, spannende Projekte. Auch im Energiesektor passiert sehr viel. Stärkere Zusammenarbeit, unter anderem auch mit Australien und Ozeanien. Also da gibt es ein paar sehr schöne Domestic Bets, also global, wie sagt man, Binnenwetten, die gut funktionieren. Also das ist eben so ein Thema, wie ich es meine.
Und Banken hängen natürlich überall mit drin, so, und sind es, ja, genau, in vielen Emerging Markets einfach so, ja, Bestandteil der Infrastruktur, um überhaupt Wirtschaft betreiben und aufbauen zu können.
Ganz genau.
Und
ganz genau.
Deswegen darf man sich eigentlich über die Bankenlastigkeit von Emerging Markets Indizes gar nicht so aufregen. Die ist eigentlich recht natürlich. Ich möchte aber ganz zum Ende unseres Gesprächs nochmal eins mit dir diskutieren, was jetzt erstmal nichts mit dem börslichen Investment zu tun hat, sondern eher mit dem Investment in sich selbst. Viele junge Menschen kriegen hier mit, in Europa wird es ein bisschen schwieriger. Unser Wohlstand ist in Gefahr und damit auch Entwicklungsperspektiven. Gleichzeitig ist man vielleicht mal im Urlaub in Asien, denkt, ach, das ist eigentlich auch ganz schön da, man liest was darüber. Man spürt deine Begeisterung von Asien. Ich muss es sagen, ich krieg's auf Instagram immer wieder mit von Menschen, die mir schreiben, die sagen, ja, also ich mache jetzt noch hier meine Ausbildung zu Ende und dann Master will ich dann in Asien machen. Das heißt, da denken Menschen wirklich über das Auswandern nach. Finde ich ja eigentlich, also aus deutscher Sicht jetzt mal ganz schlimm. Aber es ist so, du hast ja diesen Sprung nach Asien in der Zeit gemacht, in der das noch viel ungewöhnlicher war, weil die Welt ja gar nicht so vernetzt war. Was kannst du den jungen Menschen mitgeben, die sich Richtung Asien orientieren wollen, beruflich, vielleicht auch schon vor dem Studium, die sagen, ich will in Asien studieren. Hast du da so ein paar Tipps, worauf sollte man achten und auch vielleicht, was ist so ein Risiko und wo schätzt man es vielleicht ein bisschen positiv ein?
Nein, das mache ich sehr gerne, nicht zuletzt deswegen, weil, wie du ja weißt, ich habe 3 Kinder, wovon 2 gerade in Asien sind. Also der eine, der Sohn macht eben eine Ausbildung in Hongkong, was eben auch meine älteste Tochter gemacht hat, die jetzt dann mittlerweile aber in Holland studiert, International Business, die jetzt aber gerade wieder für ein Gastsemester in der Uni in Bali war, und unsere Jüngste macht gerade Abitur, die will eben auch nach Asien.
Also was kannst du als Vater deinen, den Kindern und natürlich dann auch unseren jungen Hörerinnen und Hörern raten?
Sagen, auf jeden Fall sich für Asien zu interessieren und sich damit zu beschäftigen. Und das kann durchaus auch im Bereich Soft Culture sein, Soft Values, asiatisches Essen, asiatische Mode, asiatisches Sehen. Also nur als Beispiel, Korea ist ja ganz prominent bei Netflix-Serien, K-Pop und so weiter. Wenn man da eine Neigung dazu verspürt, sich dem zu öffnen, weil ich halte es für sehr wichtig, sich dem Thema Asien auch privat zu nähern. Also nicht nur,
also kulturell.
Auch kulturell.
Also nicht einfach sagen, okay, ich lerne jetzt perfekt Englisch und hab super Degrees, damit ich an irgendeine asiatische Business komme.
Nein, das ist zu kurz gesprungen. Das ist zu kurz gesprungen und das sollte man auch nicht machen. Man soll es nicht aus reiner Berechnung machen. Man muss schon so eine gewisse Affinität haben. Was aber ehrlich gesagt nicht so schwer sein wird, weil ich hoffe, es ist hinreichend klar geworden, wie vielfältig Asien ist. Das sind ja ganz in Südostasien, Thailand, Singapur, die tollen Strände, geht's natürlich ganz anders zu als in Ostasien oder auch in Indien oder so. Und dem sollte man sich öffnen und dann, wenn es geht, dort auch ein bisschen Zeit verbringen, privat ein bisschen rumreisen, egal ob mit Rucksack oder wie auch immer. Dann findet man schon irgendwie ein Land oder eine Region, wo man eine gewisse Affinität verspürt. Und dann würde ich, wenn man merkt, da resoniert was, so ein paar kleine Zwischenschritte einbauen, vielleicht mal ein Praktikum irgendwo machen. Es gibt auch bei vielen, nur so als Tipp, wenn man eine Scheu hat, zu irgendeiner asiatischen Firma zu gehen, es gibt auch viele deutsche Institutionen. Es gibt Handelskammern, es gibt Botschaften, es gibt auch deutsche Unternehmen oder Schweizer Unternehmen, die da eben Praktika anbieten. Sowas würde ich dann machen.
Da war ja auch mal ein junger Mensch bei der deutschen Industrie- und Handelskammer in Japan tätig, nämlich Karl Pilny.
Ganz genau. Ja, und das ist bis zum heutigen Tage so. Da gibt es also tolle Programme und Ausbildungsmöglichkeiten. Und das würde ich machen. Und wenn das zufriedenstellend ist, dann würde ich mir vielleicht überlegen, dort irgendwo zu studieren. Da kommt es aber ein bisschen auf die Fachrichtung und das Land an. Aber völlig klar ist, dass Standorte wie Singapur, sage ich mal, Singapur, Hongkong, und so weiter sehr westlich sind und deswegen auch so faszinierend sind, weil man hat sozusagen einen westlichen Arm und eben auch den asiatischen, oder man
also quasi Karl Pilny in einer Person, beides drin, europäisch und asiatisch, aber auf jeden Fall
sowohl als auch,
wenn man es machen möchte, dann von langer Hand vorbereiten und vorbereiten, das müssen wir bei Investments auch, man kann auch dann gerade so ein Auslandsabenteuer mit Investments entsprechend vorbereiten. Paar Anregungen, wie man das in Asien tun tun kann, habt ihr heute bekommen von Karl Pilny, unserem Asien-Experten. Für mich war es ein toller Parforce-Ritt, Karl. Ich danke dir. Schreibt uns, was ihr demnächst bei Asset Class hören wollt. Für heute vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, gerne auf Abonnieren klicken. Tschüss aus Berlin.